Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Wenn Menschen in schwierigen Situationen wieder eine Aussicht bekommen, dann entsteht auch wieder Zuversicht. Es wird überall suggeriert, es kommt auf dich an und du bist der Beste und du kannst alles werten, was du willst. Du musst es nur wollen und es hängt von dir ab und sei einer der Ersten. Das ist in der Summe einfach echt viel für Menschen. Und interessanterweise sehen wir in den Beobachtungsstudien, dass gerade junge Menschen sehr mit diesem Gesellschaftsbild zu kämpfen haben. Also im Alltag liegt der Schlüssel für die Lösung, nicht in den herbeigesehnten Urlaubswochen im Sommer.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie bleibe ich mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren und Wissenschaftler Professor Dr. Volker Busch eingeladen. Zur Person. Professor Dr. Med. Volker Busch ist seit vielen Jahren als Arzt, Wissenschaftler, Autor und Vortragsredner tätig und beschäftigt sich mit seiner Leidenschaft der Welt von Geist und Gehirn. Als Leiter einer Arbeitsgruppe an der Universität Regensburg erforscht er mit seinem Team verschiedene neurowissenschaftliche und psychophysiologische Themen. Therapeutisch arbeitet er mit Menschen, die unter Belastungen leiden und begleitet sie auf dem Weg zu psychischer Gesundheit und Zufriedenheit. Sein Wissen und seine Erfahrung gibt er in Form von Keynotes, Vorträgen, Seminaren, Podcasts und Publikationen weiter und hilft Führungskräften, Mitarbeitern und seinen Mitmenschen zu mehr Gehirngesundheit, Motivation und Inspiration. Zu seinem Buch Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten. Mentale Stärke trainieren. Vom Spiegel-Bestseller-Autoren von Kopf frei. Was können wir tun, um uns angesichts drohender Erwartungen im Leben sicher zu fühlen und Zuversicht zu gewinnen? Der bekannte Neurologe, Psychiater und Wissenschaftler Professor Dr. Volker Busch erläutert in seinem Spiegel-Bestseller die Funktionsweise unseres mentalen Immunsystems und zeigt, welche Strategien uns stark machen und gesund halten. Und heute möchte ich mit ihm über sein Buch sprechen. Herzlich willkommen, lieber Volker.
Ja, hallo, servus alle miteinander.
Lieber Volker, ich habe im Intro 1-2 Worte über dich verloren, aber kannst du dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Eieiei, das ist aber schon eine ziemlich krasse Einstiegsfrage.
Du hast mir nicht viel Zeit gegeben, wir müssen schnell und tief rein.
Wie bin ich zu der Person geworden, die ich geworden bin? Ich werde noch, sagen wir mal so. Das ist ja das Spannende, weißt du? Das Spannende an der Persönlichkeitsforschung ist ja, dass wir eigentlich nie richtig angekommen sind. Wir entwickeln uns ja ständig weiter. Ich bin noch gar nicht an einem Ende. Vielleicht sehe ich körperlich schon so aus, aber ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Ich hoffe es. Und ich werde mich weiterentwickeln, wie jeder von uns. Das ist eigentlich was Schönes. Ich glaube, die Antwort ist vielleicht für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer viel schöner. Wir verändern uns ständig und entwickeln uns weiter. Und was, in welche Richtung, das wissen wir nicht. Oft sind es Zufälle und Fügungen und oder Menschen, die uns begegnen, die uns einen Turn geben, in eine Richtung schubsen, Ereignisse, die unvorhergesehen über uns hereinbrechen, Erfahrungen, die wir machen, oft alles ganz unvermittelt. Und diese Dinge verändern uns. Insofern ist das, was wir Entwicklung nennen, oft nicht das Ergebnis eines Plans, sondern eigentlich des echten Lebens da draußen. Und ich will aber deine Frage nicht ausweichen. Also ich bin Arzt geworden, weil ich Arzt werden wollte, aber das Fach, in dem ich jetzt tätig bin, die Neuromedizin, ne, ich bin ja Neurologe und Psychiater, das war tatsächlich ein Zufall. Ich wollte eigentlich Frauenarzt werden, kann man sich das vorstellen?
Aus pubertärer Sicht ja, aus erwachsener Sicht nein.
Ja, es ist ein schönes Fach, ehrenwertes Fach. Ja. Aber ich habe wirklich durch einen Zufall einen Kurs belegt im Studium, der so beeindruckend war für mich, einen neurologischen Untersuchungskurs, dass sich deswegen in meinem Kopf die Idee geformt hat, hey, kümmerst du dich doch weniger um den Uterus, kümmerst du dich doch mehr ums Gehirn. Ne? Und dabei ist es bis heute geblieben. Also ich will damit sagen, viele Zufälle waren es, die mich geprägt haben. Und das ist auch schön so. Also einfach sich tragen lassen vom Leben wie ein Blatt auf der Wasseroberfläche.
Ja, und das ist total spannend. Also gestern ist mein neues Buch rausgekommen. Also die Folge kommt jetzt einen Monat verzögert zum Thema New Work und Resilienz. Und zum Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Stress bist du ein absoluter Experte. Und wenn man sich so anschaut, was du gemacht hast, du hast mehrere ärztliche Zusatzbezeichnungen und Fachlehrerausbildungen gemacht, zum Beispiel in den Bereichen der Stress, Schmerz, Sport und Ernährungsmedizin und bist auch Mitglied der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft. Ich slide jetzt schon relativ hart ins Thema rein, aber wie hängen denn diese Themen miteinander zusammen?
Die haben eine gemeinsame Verbindung tatsächlich. Und zwar war es bei mir immer schon so, dass ich mich für die Gesundheit mehr interessiert habe als für die Krankheit als Arzt. Natürlich, das ist unser gesellschaftliches Mandat, ne, sich um Symptome und Beschwerden und Krankheiten zu kümmern bei unseren lieben Patienten. Aber ich fand es eigentlich immer viel spannender, an der Gesundheit oder sich mit Gesundheit zu beschäftigen und vor allen Dingen mit dem Erhalt oder der Steigerung der Gesundheit, also sozusagen im präventiven Bereich. Und da lernen wir als Ärzte zunächst einmal im Studium relativ wenig und wir fokussieren sehr viel das Negative und weniger das, was gut ist im Leben und was wir erhalten können. Und deswegen habe ich mich selber für dieses Thema interessiert und all die Dinge, die du aufgezählt hast, Sportmedizin, Ernährung oder Naturheilkunde, das waren alles im Prinzip Fachgebiete, die diesen gemeinsamen Nenner haben. Wie erhalte ich meine Gesundheit, damit ich gar nicht krank werde? Und das mache ich heute so ein bisschen aus psychischer Sicht, aber es ist bei der Gesundheitsprävention geblieben. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich genieße das sehr.
Wenn man beim Thema Stress nach dem größten Irrtum suchen würde, was wäre aus deiner Sicht der größte Irrtum zum Thema Umgang mit Stress?
Oh, da gibt's viele. Da gibt's ganz viele. Also ein großen Irrtum, dem wir alle unterliegen, ist, dass wir Stress heute nahezu ausschließlich als etwas Negatives betrachten, als etwas, was man unbedingt vermeiden muss, ja, um jeden Preis, weil es uns krank macht, weil es zu Herzinfarkten, Schlaganfällen, Diabetes und Übergewicht führen kann. Das ist prinzipiell auch nicht ganz falsch. Natürlich kann Stress krank machen, zum Beispiel, wenn er so heftig und akut ist, dass es uns die Beine wegzieht. Also singuläre Ereignisse, sogenannte Live-Events, die eine so tiefgreifende Veränderung in unserem Leben nach sich ziehen, weil sie uns wirklich umhauen, dann kann das auch schon mal aufs Herz schlagen und uns krank machen. Oder chronischer Stress, der also permanent anhält und einem gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu kommen. Das sind mögliche Folgen von Stress. Also es ist richtig, dass Stress krank machen kann. Aber der Irrtum, danach hast du gefragt, ist, dass wir Stress heute ausschließlich oder nahezu ausschließlich aus diesem Blickwinkel betrachten. Und das ist eben falsch. Stress ist zunächst einmal ein völlig neutraler Begriff. Stress heißt nur Anpassungsdruck übersetzt. Das heißt, wir kommen in eine herausfordernde Situation und unser Organismus tut jetzt alles auf der körperlichen, auf der geistigen, auf der Gefühlsebene, um dieser Situation gerecht zu werden. Das ist also was sehr Gutes, dass wir in eine Stressantwort kommen, ist Ausdruck eines lebendigen Organismus, der stark ist. Nur so können wir Krankheiten bewältigen, ne? Oder konnten Feinde besiegen oder Aufgaben, Herausforderungen wuppen und so weiter. Stress ist also eigentlich was Positives. Anders ausgedrückt, hätten wir keinen Stress, wären wir gar nicht überlebensfähig. Und das fehlt mir in der Diskussion. Das sehe ich als Arzt, das sehe ich als Wissenschaftler, das sehe ich auch, wenn ich sozusagen in den Medien mit Menschen über Stress spreche. Wir haben ausschließlich diesen pathologischen Blickwinkel und wir differenzieren zu wenig. Und das führt dazu, dass wir in unserer Gesellschaft heute eine unfassbare Angst vor Stress haben. Und das ist einfach falsch. Stress ist nichts Schlimmes. Stress macht auch im normalen Alltag so zunächst einmal nicht krank. Es ist halt nur wichtig, dass die Ausgleichsstrategien stimmen. Dann muss man vor Herausforderungen und Aufgaben auch keine Sorge haben.
Das finde ich total spannend, dass du das so sagst. Vor allem, weil du ja am Ende des Gesundheitssystems stehst oder an einem Bereich des Gesundheitssystems, wo du ja mit Patienten dann zu tun hast, die ja krank sind. Das heißt, da ist ja, ja. scheinbar was passiert. Mhm. Das heißt, du verteufelst jetzt den Streichnis. Aber was ist mit den Leuten passiert, die quasi ja dann im Gesundheits- oder Krankheitssystem landen, die quasi Folgen von Stress, chronischem Stress geworden sind?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ne? Viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen auch in eine Klinik. Zunächst mal möchte man Betroffene natürlich entschulden, denn oft sind es äußere Bedingungen in der Welt, die dazu führen, dass sie unter der Last zusammenbrechen. Beispiele wären schwere Naturkatastrophen, Kriegserfahrungen, Vergewaltigungen, Raubüberfälle, schwere Erkrankungen, Unfälle, Tod einer lieben Person und so weiter. Das sind alles Live-Events, die so schwer wirken können auf die Psyche eines Menschen, dass sie ihn krank machen. Das betrifft übrigens nicht jeden. Es gibt auch Menschen, du hast den Begriff ja selber gerade genannt, die demgegenüber resilienter sind, also widerstandsfähiger sind und die trotz dieser schweren Ereignisse nicht krank werden, aber ein Teil eben schon. Und dann kann man Gott sei Dank die Hand reichen, Hilfe anbieten. Und das ist die gute Nachricht, die meisten Menschen kommen auch wieder auf Kurs. Das heißt, nach einer Zeit von mehreren Wochen, selten auch schon mal Monate, können sie wieder an ihrem alten Leben anknüpfen. Aber auch hier gibt es einen geringen Proporz an Menschen, die krank bleiben. Das gibt es. Und die dann sozusagen eine Karriere, sagt man, als Patient beginnen und denen dann oft nur schwer zu helfen ist. Aber das ist Gott sei Dank eine Minderheit.
Jetzt weiß ich, dass viele Führungskräfte diesen Podcast hören. Ich selbst war lange Führungskraft, war auch im Auslandseinsatz mit der Bundeswehr als Führungskraft und habe so ein bisschen das erlebt, was du gesagt hast. Das heißt, unter extremen Bedingungen. Und natürlich hätte ich gerne vorher gewusst, welche Soldatinnen sind wie stark belastbar. Emotional, körperlich war relativ klar und seelisch. Und tatsächlich hat mich im Einsatz oft überrascht, entgegen meiner gedachten Menschenkenntnis, wer etwas gut verkraftet und wer nicht. Und du hast eben auch schon gesagt, einige Menschen verkraften Sachen eher gut und eher schlecht. Woran kann man selbst erkennen oder woran können andere erkennen, wo liegt so eine menschliche Sollbruchstelle, so eine Schwachstelle, so eine Belastungsgrenze?
Ja. Also wir haben ja jetzt noch nicht über den Arbeitsstress im Büro gesprochen. Der liegt uns wahrscheinlich allen viel näher. Das können wir gleich tun. Wir waren noch so ein bisschen bei den Live-Events, bei den wirklich schweren Schicksalsschlägen. Und da muss man tatsächlich sagen, das lässt sich so ohne weiteres nicht vorhersagen, ob ein Mensch darunter zusammenbricht oder anfällig dafür ist, eine Stresserkrankung zu entwickeln oder ob er stabil bleiben wird. Du kannst das weder durch einen Fragebogen im Vorfeld testen, noch dadurch, dass du Angehörigenbefragungen durchführst oder irgendwelche körperlichen Messwerte erhebst von Herzratenvarianz über Cortisol, ein bestimmter Botenstoff, den die Nebennierenrinde ausschüttet. Jetzt alles steht schon in Zusammenhang mit Stress, aber wie ein Mensch in einer Situation, wo er direkt Zeuge eines Todesfalls wird oder eines schweren Verbrechens, das lässt sich nicht prädizieren. Es zeigt dann tatsächlich die Situation selbst, wie man reagieren wird. Und insofern, da gibt es keine Möglichkeit, das im Vorfeld in irgendeiner Weise zu testen. Gäbe es das, wäre das vielleicht für die Auswahl von Soldatinnen und Soldaten beim Militär eine interessante Angelegenheit, weil man auf diese Weise dann aussuchen könnte, wer ist überhaupt geeignet für die Infanterie oder Artillerie oder ich kann auch weggehen vom Militär, wer ist geeignet als Pilot, Feuerwehrmann, genau, oder als Krankenschwester und Altenpfleger. Also das ist nicht so leicht vorherzusehen. Schwere Schicksalsjahre, nochmal, ich rede von diesen Live-Events, die uns wirklich die Beine weghauen. Wie da Menschen reagieren, das kann man im Vorfeld leider nicht wissen. Allenfalls ahnen, aber nicht wirklich wissen.
Jetzt sehen wir mal einfach so ein Beispiel. Jemand ist unterwegs auf der Autobahn, schwerer Verkehrsunfall, er kommt körperlich unbeschadet davon, aber er sieht halt grausame Sachen. So, also zerstümmelte, verbrannte Menschen, also ein Erlebnis, was er so noch nicht erlebt hat. Und das wirft ihn erstmal irgendwie aus der Bahn. Wann ist so ein Zeitpunkt, wo so eine Person erkennen kann, okay, ich sollte da mal zum Psychologen, Psychotherapeut, in eine Klinik oder ich habe Selbstheilungskräfte und verarbeite das für mich selbst?
Das ist eine schöne Frage, aber es ist gar kein Widerspruch. Selbstheilungskräfte haben wir alle. Die Frage ist nur, ob sie ausreichen oder ob wir noch jemanden brauchen an unserer Seite, der es gut mit uns meint, uns auffängt und ein paar gute Tipps gibt oder Türen öffnet. Und was hilfreich ist, ist hier zunächst einmal etwas Geduld mitzubringen, dass uns bestimmte Lebensschicksale erstmal umwerfen, ist eine völlig normale menschliche Reaktion. Ich halte es für einen großen Fehler, dass wir so früh bereits von Krankheit sprechen. Nehmen wir an, ein Mensch, der einen schweren Liebeskummer empfindet, weil sein Partner sich von ihm trennt und 6 Wochen lang irgendwie keine Lust mehr hat, auf die Straße zu gehen und viel weint. Das ist keine Krankheit. Und da müssen wir aufpassen in unserer Gesellschaft, die die Kriterien für psychische Krankungen immer weiter senkt, den Menschen nicht einzureden, sie seien psychisch schwer krank, sondern das sind normale Lebensumstände. Natürlich keine wünschenswerten, keine schönen, sie sind schwer. Ich will die auch nicht kleinreden, aber sie sind nicht pathologisch in dem Sinne, dass man in die Klinik müsste, Medikamente bräuchte oder sonst irgendetwas. Für die meisten dieser Situationen braucht man auch keinen Therapeuten. Die Selbstheilungskräfte, ich fand es sehr schön, dass du das eben angesprochen hast, reichen in der Regel bei den allermeisten Menschen aus, um einen Liebeskummer zu bewältigen, einen beruflichen Rauswurf oder einen Misserfolg, weiß ich nicht, vielleicht auch einen finanziellen Rückschlag oder andere schwere Situationen zu verkraften. Du hast eben nach der Trennschärfe gefragt, ab wann man sich Hilfe suchen sollte. Es ist natürlich sehr individuell, aber eine recht gute Behelfsregel ist die sogenannte 3-Monats-Regel. Wenn Beschwerden länger als, es ist wirklich sehr orientierend, ja, 90 Tage anhalten, dann kann es sinnvoll sein, dass man sich jemanden sucht. Das ist wirklich nur eine Faustregel. Also bitte jetzt nicht über 88 oder 92 Tage nachdenken. Der Mensch ist ja kein Kalender. Aber die meisten Dinge haben wir so nach plus minus 3 Monaten weitestgehend ausgestanden, wenn wir eine gute Widerstandsfähigkeit aufbauen. Und nur selten halten sie 4, 5, 6 Monate an. Ist das der Fall? Dann kann man sich Hilfe suchen, sollte man auch. Denn dann hat sich die Problematik vielleicht verselbstständigt und dann kann es hilfreich sein, dass man Therapie in Anspruch nimmt, vielleicht sogar zwischendurch mal ein Medikament, das einen ein wenig stützt. Das kann alles sinnvoll sein, muss dann ein Fachmann, eine Fachfrau überprüfen. Aber in den ersten paar Wochen hilft am allerbesten, liebe Freunde, gesundes Leben, versuchen miteinander zu lachen, auf Schlaf achten, also sich zu versuchen, so gut es geht, irgendwie zu stützen, um dieses schwere Tal zu durchschreiten. Ein Arzt braucht es dafür meist nicht.
In deinem Buch unterscheidest du Resilienz von bloßem Durchhalten. Was macht für dich da den entscheidenden Unterschied?
Ja, Durchhalten hat viel mit Zähne zusammenbeißen, ne, zu tun, ist ja so, wir tolerieren etwas. Schau mal, wenn du, ich kenne dich jetzt nicht so gut, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, aber, ich sehe den Ehering hier, müssen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir uns auch sehen können, ja, wäre so schön, Dank. Miteinander plaudern. Also, du bist verheiratet, okay, dann wirst du so Situationen kennen, dass man sich schon mal streitet und dass man sich gegenseitig auf die Palme bringt. Und wenn du jetzt allein versuchst, das auszuhalten, durchzuhalten, was dich bei deiner Partnerin unglaublich nervt und umgekehrt sie genauso bei dir, dann ist das eigentlich kein gutes Eheleben. Es ist keine langfristig sinnvolle Strategie, damit ihr miteinander ein schönes Leben habt. Resilient bedeutet stattdessen zu sein, vielmehr wirklich stark zu sein und zu wissen, okay, selbst wenn mich jemand kritisiert, kippe ich nicht um. Und selbst wenn ich nicht alle Bedürfnisse beim Partner umsetzen kann, ist es trotzdem okay, dass ich jetzt hier einen Schritt zurückgehe und vielleicht meine Bedürfnisse unterordne. Also echte Widerstandsfähigkeit wäre nicht Zähneknirschen, tolerieren, sondern wäre eher akzeptieren und stark genug sein, weiterzumachen, auch wenn man nicht als Gewinner aus jedem Streit oder Konflikt hervorgeht. Das ist schon ein großer Unterschied.
Welche Rolle spielt deiner Meinung nach unser Gehirn bei dem Thema Optimismus und Zuversicht? Und sind wir dafür verdrahtet oder ist das eine reine Übungssache?
Oh, du wechselst hier aber die Themen, mein lieber Mann.
Ich habe ganz viele Fragen und wenig Zeit.
Verstehe. Ja, es gibt aber in der Tat eine Verbindung. Wenn du magst, stelle ich sie gerne her. Die Dinge positiv zu erwarten. Ne? Optimismus ist ja, wenn man so will, eine positive Erwartungshaltung. Also ich habe mal gelesen, Optimisten sind die Menschen, die ein Sudoku mit einem Edding ausfüllen. Ne? Das finde ich irgendwie ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Bild. Da wird es, glaube ich, deutlicher als durch jede langweilige lateinische Definition. Findest du ja auch? Jedenfalls, eine Sache positiv zu erwarten und zuversichtlich zu sein, stärkt natürlich auch unsere Resilienz. Also da ist die Verbindung zu der Frage von vorhin. Insofern ist das etwas, womit ich natürlich auch viel arbeite bei meinen Patienten. Wie können wir Zuversicht erzeugen? Das war in meinem Buch Kopf hoch auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe das geschrieben in der Corona-Zeit, wo die Menschen die Zuversicht so ein Stück weit verloren haben und sich angesichts dieser und vieler nachfolgender Krisen wirklich auch Gedanken gemacht haben, oh Gott, was rollt da alles auf uns zu? Und das, ich will mal sagen, zerrt schon sehr an unserer Resilienz, was da draußen passiert ist und auch noch passiert. Ne? Und Zuversicht spielt da eine große Rolle. Ich beobachte, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ich beobachte in der Behandlung von Menschen, die es gerade schwer haben im Leben, immer wieder etwas unglaublich Spannendes. Und es spielt jetzt keine Rolle, ob sie verlassen wurden, betrogen wurden, ob sie eine Krebserkrankung durchmachen oder andere üble Täler durchschreiten. Sobald sie eine positive Aussicht haben, weißt du, eine Zukunft, für die es sich lohnt zu kämpfen, haben sie Kraft. Das löst noch nicht alle Probleme, aber es gibt ihnen, es versetzt sie in eine Aufbruchsstimmung. Umgekehrt, wenn man diese Zuversicht nicht hat, also diesen positiven Ausblick, dann verfallen sie in eine Depression. Also als Beispiel nenne ich, glaube ich, habe es in dem Buch auch beschrieben, den Menschen, der in ein Gefängnis kommt und gesagt bekommt, du kommst hier nie wieder raus. Dieser Mensch wird wahrscheinlich in eine Depression fallen, weil ihm die Zuversicht fehlt. Denn er hat, ne, Zuversicht kommt ja von dem Wort Sicht, Zuversicht, da gibt es nichts, da gibt es keine Aussicht. Es gibt vielleicht Fenster, aber die führen zum Hof. Ne? Da gibt es nichts, worauf er sich freuen kann, was er in 5 Jahren macht. Egal, ob es ein Segelschein ist, eine Italienreise oder einen neuen Berufsabschluss. Da ist nichts. Und solche Menschen fallen in Depression. Und wenn Menschen in schwierigen Situationen wieder eine Aussicht bekommen, dann entsteht auch wieder Zuversicht. Ein sehr rührendes Beispiel, ich hoffe, ich zerstöre die Stimmung jetzt nicht, aber ab und zu darf man ja auch mal darüber reden. In unserer schrecklichen Vergangenheit der unseres Landes in den 40er Jahren, wo das nationalsozialistische Regime so viele Menschen kaserniert hat oder inhaftiert hat in Konzentrationslagern, gab es einen österreichischen Arzt, ja, aber auch Jude, Viktor Frankl, ganz berühmt, hat überlebt, 45 ist er befreit worden, seine Familie ist dabei ums Leben gekommen. Und er hat damals ein sehr bewegendes Buch geschrieben, Ja zum Leben sagen, heißt es, wurde ein Weltbestseller. Und darin beschrieb er, dass die Insassen in den KZs immer in dem Moment wieder Kraft oder Zuversicht verspürten, wenn sie sich auf etwas in der Zukunft freuten. Also wenn sie sich vorstellten, wie sie vielleicht als Großeltern ihre Enkel im Arm wiegen, ne? Oder mit ihrem Liebsten ein Segeltörn machen, die Berge wandern gehen. Also es konnten noch Kleinigkeiten sein. Und es spielte hier keine Rolle, ob das jetzt sehr realistisch war und ob man ihnen die Garantie dafür gegeben hat, dass das in jedem Fall so eintritt, sondern entscheidend war, eine Zuversicht, eine Aussicht zu haben. Ein Fenster, ein inneres Fenster zu einem besseren Morgen. Das machte sie im Heute stark. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Und das ist für meine Patienten auch wichtig. Wenn sie zu mir kommen und sie haben gerade eine schwere Krise durchschritten, dann muss ich versuchen, und das heißt nicht, dass es mir immer gelingt, aber ich gebe mir natürlich Mühe, Menschen eine Aussicht zu geben. Worauf können sie sich freuen, wenn sie die Erkrankung endlich durchgemacht haben, wenn sie die Trennung endlich überwunden haben und so weiter. Und das gibt ihnen Kraft. Und deswegen, ich komme zum Ende, ist Zuversicht, Optimismus natürlich ganz stark verbunden mit Resilienz. Und in dem Buch Kopf hoch beschreibe ich ganz viele Möglichkeiten, wie wir diese Aussicht wieder gewinnen können, wenn uns das Leben gerade übel mitspielt.
Ja, vielleicht, vielen Dank dafür, lieber Volker. Vielleicht für die Zuhörerinnen eine kleine Hörempfehlung noch. In der vorletzten Folge war Alexander Weseli hier, der Enkel von Viktor Frankl, und die Folge hieß...
Ach toll,
echt? Was, ja, genau.
Klasse.
Und was ist eigentlich Logotherapie? Und da sind wir so ein bisschen tiefer drauf eingegangen. Und genau. Der hat das Viktor Frankl-Archiv mit aufgebaut. Also einfach da nochmal reinskippen, weil da geht das ein bisschen drauf ein. Und das, dieses Thema Sinnhaftigkeit wird da so ein bisschen beleuchtet.
Ja, genau. Schön.
Ich gehe nochmal in die, du hast gesagt, ich springe, aber ich will jetzt tatsächlich die Körner noch aufnehmen, die wir schon liegen haben. Wir haben einmal das Thema Live-Events gehabt und wir hatten das Thema chronischen Stress und dass Stress ja gar nicht das Übel ist. Jetzt habe ich es mehr selbst...
Nicht zwangsläufig, ne? Genau. Also dass man einfach differenzieren muss. Ja.
Mhm. Und jetzt sind ja, ich nenne es mal Multikrise, Stapelkrise, Polykrise, so als Word Cloud für das, was wir gerade so ein bisschen erleben, was seit Corona gefühlt nicht mehr aufgehört hat, mit einer gesellschaftlichen Gesamtpolitik, die, wenn man Nachrichten anmacht, eigentlich sofort wieder ausmachen möchte. Und jetzt gesamtpolitisch würde ich da jetzt gerade keine Perspektive, keine Zuversicht sehe ich da gerade nicht. So, jetzt will ich aber nicht mit meinem gesenkten Haupt durch die Welt laufen. Was würdest du sagen, wenn man sagt, okay, also ich sehe nicht, dass Gaza sich löst, dass Ukraine sich löst, dass die USA sich gerade verbessern. Was wären so Strategien, dass man sagt, okay, ich möchte mich aber ein bisschen distanzieren von diesen Themen, die mich irgendwie bewegen, beschäftigen und irgendwie mich auch stressen?
Ja, also ich glaube, hier müssen wir sehr sorgsam unterscheiden zwischen den Dingen, für die wir verantwortlich zeichnen, die wir bewältigen oder bewerkstelligen können, beeinflussen können, und die Dinge, die tatsächlich über unseren Tellerrand hinaus weisen. Und genau das Beispiel, was du nanntest, ist eins von den vielen, die wir als einzelne Person nicht beeinflussen können. Natürlich können wir Geld spenden, wir können demonstrieren, wir können Briefe an Regierungsbeamte schreiben, und das dürfen wir ja auch, wenn uns danach ist. Aber im Prinzip liegen diese furchtbaren Dinge, die da im Nahen Osten passieren, außerhalb unseres Einflusskreises. Umgekehrt ist der eigene Bluthochdruck oder die Ehekrise oder die Schwierigkeiten mit den Nachbarn oder andere Dinge durchaus in unserem Einflusskreis. Und die Kunst ist, zwischen diesen beiden zu unterscheiden. Es gibt eine Technik, die habe ich gar nicht erfunden, die ist von Stephen Covey erfunden worden, schon von vor einigen Jahren. Und die nutzen wir in der Therapie in veränderter Form immer wieder, wo wir genau diese Differenzierung mit unseren lieben Klienten oder Patienten versuchen hinzubekommen. Was sind Dinge, die ich beeinflussen kann, worauf es sich lohnt, dass ich meine Kraft einsetze, auf die ich mich fokussiere? Und was sind Dinge, die gehen darüber hinaus und die nehme ich wahr und vielleicht schenke ich ihnen auch einen Rest Aufmerksamkeit, aber ich investiere jetzt nicht meine komplette Energie da rein, weil ich mich sonst völlig aufreibe. Und die Forschung zeigt, dass wenn wir diese Unterscheidung sorgfältig hinkriegen, können wir Energien bündeln und Menschen helfen, ihre Kraft in die Dinge einzusetzen oder für die Dinge einzusetzen, für die es sich lohnt, und Kraft einzusparen bei den Dingen, wo es sich eben nicht lohnt. Das ist die Kunst im Umgang mit der Welt da draußen.
Sehr schön. Du schreibst auch in deinem Buch von der erschöpften Gesellschaft. Woran machst du das fest oder wie erlebst du das und was sind so vielleicht auch die Symptome, Indikatoren?
Ja, das mache ich daran fest, dass wir zwar in einer Gesellschaft leben, in der das, was wir Gemeinschaft nennen, immer weiter abzunehmen scheint, zumindest gefühlt, weil wir in einem unglaublichen Hyperindividualismus leben. Das heißt, jeder Einzelne spielt eine unfassbar große Rolle. Es dreht sich ja unglaublich viel heute um das eigene Ich. Und genau darin liegt eigentlich die Belastung, dass wir heute eigentlich die Last auf den Schultern tragen, das Bestmögliche selbst aus uns zu entwickeln. Also als würden wir unser eigenes Ich kapitalisieren wollen am Markt, ne? Den besten Social-Media-Auftritt, die beste Homepage, den größten Gewinn, die größte Sichtbarkeit und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die so bei den meisten Menschen in den letzten 50, 100, 200 Jahren so keine Rolle spielte, weil der Einzelne im Kollektiv unterging. Das ist jetzt aus einer narzisstischen Sicht heraus kein schöner Zustand, aber gleichzeitig entlastet es auch natürlich so ein bisschen, wenn der Einzelne nicht ständig darum kämpfen muss, überall gesehen zu werden und überall der Number One Jesus Man zu werden, dann hat das auch was Beruhigendes. Und das ist heute eben nicht mehr so. Jeder Einzelne will und muss gesehen werden. Es gibt ja so Memes im Internet, die lauten, wer nicht gesehen wird, findet nicht statt. Das ist ja schrecklich. Ja? Was ist das für ein Bild, was wir von Menschen haben? Die letztendlich bedeutet, dass ja der Wert eines Menschen hängt von der Visibility ab, die er im Internet um sich herum schafft. Das ist ja pervers eigentlich. Das ist keine wirklich humanistisch gute Vorstellung von dem Wert eines Menschen. Und diese Belastung, die spüren Menschen natürlich auch. Das ist das, was erschöpft. Deswegen sprach ich von erschöpfte Gesellschaft. Ne? Es wird überall suggeriert, es kommt auf dich an und du bist der Beste und du kannst alles werten, was du willst. Du musst es nur wollen und es hängt von dir ab und sei einer der Ersten. Das ist in der Summe einfach echt viel für Menschen. Und interessanterweise sehen wir in den Beobachtungsstudien, dass gerade junge Menschen sehr mit diesem Gesellschaftsbild zu kämpfen haben. Das ist die Kehrseite des Individualismus, ne? Dass jeder Einzelne eben auch die Verantwortung für sich selbst trägt, seines eigenen Glückes Schmieds ist. Und wie jeder weiß, Schmiedearbeiten sind sehr anstrengend.
Das ist jetzt fast eine gesellschaftspolitische Frage, aber glaubst du, dass man sich dem entziehen kann? Oder ist das mit einer gesellschaftlichen Ausgrenzung verbunden? Das heißt, muss ich auf Instagram und TikTok und so stattfinden oder ist es nicht notwendig?
Naja, ich glaube, es gibt da keine ganz allgemeinen Antworten, die für alle in gleicher Weise gelten. Ich muss das für mich entscheiden. Was ist mein Weg? Wenn ich als, sag mal, in Anführungsstrichen Selbstständiger damit mein Geld verdienen möchte, mit meiner Dienstleistung, mit meinen Produkten, dann muss ich natürlich unter den ganzen grauen Mäusen um mich herum mit ein paar weißen Flecken irgendwie auffallen, um gesehen zu werden. Ne? In einem Kampf um Aufmerksamkeit, die unserer Gesellschaft heute zu eigen ist, ist es ja immer schwerer, überhaupt noch gesehen zu werden. Und dann kann ich praktisch gar nicht anders, dann werde ich da so mit reingezogen. Anderes Beispiel wäre, wenn ich irgendwie Influencer sein möchte, dann muss ich natürlich auch kämpfen um die Gunst meiner Rezipienten. Ne? Ich muss also jeden Tag posten, ich muss ständig irgendwelche klugen Dinge sagen oder krasse Tanzvideos machen bei TikTok oder was auch immer, um ein paar Follower zu gewinnen. Also die Spielregeln kann ich als Einzelner wahrscheinlich nicht ändern, aber ich kann entscheiden, will ich mitspielen. Und wenn ich mich stattdessen entscheide, okay, das ist vielleicht gar nicht der einzige Weg zum Glück, vielleicht brauche ich diesen ständigen Kampf um die Pole Position gar nicht, sondern mir reicht ein Job, wo ich eine gute Arbeit mache, wo ich mich so ein bisschen entfalten kann und das tue, was mir Freude macht, aber ich muss gar nicht unbedingt irgendwie in der ersten Reihe stehen und gesehen werden, dann kann ich mir diesen ganzen Social Media Quatsch natürlich auch ersparen. Ne? Das gilt ja auch für viele Berufe heutzutage noch. Aber ich will darauf hinaus, dass das eine Entscheidung ist, die jeder treffen muss. Ob wir als Gesellschaft dahin kommen, als gesamtes Kollektiv das zu ändern, das wage ich zu bezweifeln. Aber jeder Einzelne kann für sich mit entscheiden, will ich nach diesen Regeln spielen oder nicht. Aber diese Entscheidung ist schwer und muss man, glaube ich, auch immer wieder neu treffen, immer wieder neu reflektieren und mit sich selbst ausmachen.
Ich habe in meinem Buch gerade so eine Illustration, wo ganz viele Menschen in einem Hamsterrad sind und sich quasi totlaufen und runterfallen und geht's viel um Agilität und auch um quasi moderne Managementprinzipien. Und daneben sitzt ganz entspannt in der Liege der Hamster und chillt und trinkt seinen Drink, während die Menschen im Hamsterrad sind und sich totlaufen. Wie kann es, was für Tipps würdest du den Menschen, den Zuhörerinnen geben, mal in eine Reflexion zu kommen? Weil ich merke es selbst an mir. Ne? Ich habe selbst gerade gesagt, oh, wenn ich das Konzept nicht vorbereitet, weil ich gerade so viel hustle und mache. Dabei sind wir jetzt gerade eigentlich im Sommermonat, im Erholungszeitraum. Was würdest du so Zuhörern empfehlen, wie sie sich mal so eine Auszeit gönnen, so eine Pause können kommen aus diesem Hustle, aus diesem Hamsterrad, das selbstgebaute Hamsterrad hier oft, so ein bisschen herauszukommen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so die entscheidende Strategie ist. Also wir können da gern drüber reden. Natürlich kann man da Empfehlungen aussprechen, wie man sich Auszeiten gönnen kann. Nur ganz ehrlich, was bringt denn das, wenn nach 2 Wochen Urlaub auf Malle danach wieder alles so ist wie immer? Wenn im Alltag sich die Gefechtslinien nicht ändern, wiederholt sich alles, ne? Und dann ist man wieder da, wo man war, ne? Work, Holiday, Repeat. So, das ist ja keine Lösung. Mhm. Wer merkt, er kommt immer wieder an Grenzen, muss im Alltag selbst Dinge verändern. Und das Entscheidende bei all dem ist die sorgfältige Auswahl dessen, was wirklich wichtig ist, und der Verzicht auf das, was nicht nötig ist. Das ist eigentlich keine besonders kluge Weisheit. Jeder weiß das, wenn wir ganz ehrlich sind. Und trotzdem ist es die Essenz im Umgang mit dem zu viel im Leben. Es ist nicht die Strukturierung des Urlaubs in 6 Wochen, die das Entscheidende ist. Oder ob ich noch einen Yogakurs mehr mache oder mich gesünder ernähre. Das sind alles Nebenschauplätzen, auf denen sich die Diskussion verliert. Viel entscheidender ist, sich sein Leben anzugucken und sich zu fragen, das war eben das, was du sagst mit Reflexion, warum ist es denn so viel? Warum komme ich denn wirklich nicht dazu, mich vorzubereiten? Mein Tag hat 24 Stunden. Was füllt ihn denn so an? Und wenn man in die ganz ehrliche Auseinandersetzung mit sich geht, wird man immer, Danny, Dinge finden, wo man im Nachhinein denkt, hey Mensch, das muss eigentlich gar nicht sein. Das bilde ich mir hier nur ein. Ich mache Dinge, die ich einfach so mache, weil ich sie immer mache. Es ist so Routine geworden, Gewohnheiten oder eine innere Stimme sagt mir, das musst du ja so unbedingt. Aber ist aber in der Regel verzichtbar. Es gibt sogar Untersuchungen dazu, die sagen, dass wir alle, du und ich, auf 30% der Dinge im normalen Arbeitstag locker verzichten könnten, wenn wir uns trauen würden, diese Zöpfe abzuschneiden. Das ist schon mal ein guter Anfang.
Zum Verständnis, weil sie nicht produktiv sind, weil sie keinen Mehrwert haben oder was?
Also woraus resultiert? Ja, schau mal, ganz einfach. Der durchschnittliche Fernsehkonsum eines Deutschen ist 178 Minuten jeden Tag. So, also gerundet 3 Stunden. Und das Handy ist noch nicht dabei. So, jetzt weiß ich nicht, wie du Fernsehen guckst und wie ich, wahrscheinlich weniger. Aber es gibt eben auch mehr Leute, die mehr gucken. Also im Schnitt sind es 3 Stunden. Die Studie ist vom Jahr 2024. Also gut, es wird sich jetzt nicht dramatisch verschoben haben bis zu diesem Kalenderjahr. Das heißt, wir haben eigentlich 3 Stunden von 24, in denen praktisch nichts stattfindet außer Konsum. Ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Fernsehen. Ja. Ich liebe auch Netflix und es kann auch zur Entspannung beitragen. Es ist auch, kommt aber auch runter und auf gute Ideen vielleicht möglicherweise. Ist alles fein. Aber wenn ein Mensch an einem Tag, der an einem Tag keine Zeit hat und ich merke in der gemeinsamen Reflexion, es findet 3 Stunden Fernsehkonsum statt, dann wäre das die erste Stellschraube, an der man drehen kann. Ja? Und so gibt es ganz oft Dinge, die, wenn wir sorgfältig hingucken, eigentlich verzichtbar sind. Und dann muss man eben sorgfältig auswählen, was ist mir so im Herzen, dass ich nicht drauf verzichten möchte oder kann? Und was sind Dinge, wo kann ich vielleicht mal versuchen, locker zu lassen. Und in dem Moment entstehen Freiräume. Und durch die Freiräume entsteht auch die Ruhe. Das meine ich mit Stress. Es ist nicht der Wochenendurlaub beim Skifahren oder, was sagte ich eben, Mallorca, die 6 Wochen im Sommer. Sondern die Struktur des Alltags ist entscheidend. Wie schaffe ich es denn, meinen Tag so zu strukturieren, dass ich nicht völlig überarbeitet jeden Tag ins Bett gehe, sondern auch meine Ruhezeit habe, meine Eigenzeit, meine Me-Time, würde man neudeutsch sagen. Also im Alltag liegt der Schlüssel für die Lösung, nicht in den herbeigesehnten Urlaubswochen im Sommer.
Aber gibt es hier trotzdem einen neurowissenschaftlichen Schlüssel, dass man sagt, naja, also das Gehirn braucht XY-Zeit, um zu verarbeiten, um zu regenerieren?
Nein, da kann man leider nicht sagen, weil die Menschen unterschiedlich sind. Schau, es ist genau wie jeder unterschiedliche Mengen Schokolade braucht und Rotwein, ja. braucht er auch unterschiedlich freie Zeit. Das ist jetzt etwas salopp, gebe ich zu, aber es ist trotzdem richtig. Ne? Man kann das nicht so ohne weiteres sagen. Es gibt Menschen, die kommen mit einer halben Stunde Eigenzeit am Tag aus und die nutzen sie, dass sie sich ans Klavier setzen und einfach ein bisschen spielen oder dass sie mit einem lieben Freund telefonieren oder vielleicht einfach eine halbe Stunde mit dem Hund rausgehen, Gassi, und dann ist gut. Es gibt aber Menschen, die brauchen 2 Stunden am Tag, weil sie ein Hobby haben, was ihnen ganz viel Kraft gibt. Und die malen gerne oder handwerken gerne oder fordern sich sportlich etwas länger heraus. Das sind dann Dinge, die braucht dann mehr Zeit. Das muss jeder für sich so ein bisschen spüren. Also ich weiß genau, wie viel Eigenzeit ich brauche, damit ich diesen ganzen Workflow halte. Ich habe ja auch verschiedene Rollen. Ne? Ich bin Arzt und Wissenschaftler auf der einen Seite, auf der anderen Seite halte ich Vorträge oder mache meinen Podcast Gehirn gehört und so. Das sind so Dinge, die kosten ja auch Zeit, wobei ich es gar nicht Kosten nennen möchte. Ich mache es ja total gerne. Ne? Aber sie spannen halt schon auch irgendwie an. Das ist halt schon etwas, wofür man sich auch anstrengt. Ne? Und ich weiß genau, wie viel Zeit ich brauche, um runterzukommen. Das ist bei mir ungefähr eine gute Stunde am Tag. Ne? Die lasse ich mir auch nicht nehmen. Gibt schon mal Ausnahmen. Aber in der Regel habe ich diese Stunde jeden Tag. Freue ich mich jeden Tag. Meine Eigenzeit, da komme ich zu mir. Oft spiele ich übrigens Lego. Darf man erst gar nicht sagen, als erwachsener Mann. Ne? Ist aber so.
Da grätsch ich gerade rein, weil ich gerade eine ganz lange LinkedIn-Serie zu meinem Lego-Abenteuer habe.
Lego-Abenteuer? Was ist das?
Ich habe gerade einfach einen neuen Workshop konzipiert, Military Leadership, wo man bestimmte Sachen nachsimuliert und spielt. Aha, okay. Und dazu habe ich Lego gebaut und dann meinen Töchtern zusammen. Ja, und das ist eine große Mega. Welt, wo man Strategien macht. Toll. Und ich bin natürlich, jetzt habe ich irgendwie 30 Jahre nicht gespielt, und bin jetzt aber in den Flow gekommen, also dieses Mosaik, dieses Basteln, dieses Konstruieren, das hat was, ne? Dieses Kreieren. Genau. Mhm. Und es war in einer Gemeinschaft, zwar allein, und jetzt habe ich leider das Gesamtbudget schon ausgegeben. Oh. Hinter mir stehen ganz...
Soll ich ein paar Steine schicken?
Ich habe leider zu viele. Für die Zuhörerin, ich könnte hinten so Tische zeigen mit ganzen Landschaften.
Krass, toll.
Ja, also von daher...
Kannst du es nachvollziehen?
Ich kann das super gut nachvollziehen und finde es einfach so als Tipps. Auch das, was du gerade gesagt hast, wenn mit einem Freund kurz telefoniert, der hat gerade seine neue Terrasse ausgebaut und war total begeistert, euphorisch, wo ich sagen würde, nee, danke, brauche ich nicht. Ja. Aber das sind diese Individualstrategien, die ich total bereichern.
Und das Spannende ist, Danny, die Forschung zeigt uns Folgendes. Ich habe es auch in dem neuen Buch Gute Nacht Gehirn, beschreibe ich diesen Aspekt in einem eigenen Kapitel. Das ist mir unheimlich wichtig. Das ist etwas, worauf jeder ein bisschen achten kann, was auch Freude macht. Die Forschung zeigt, dass uns oft das ausgleicht, was genau das Gegenteil darstellt zur Belastung am Tag. Also ich will ein Beispiel geben. Jemand arbeitet den ganzen Tag am Schreibtisch, okay? Hat mit Excel-Tabellen zu tun, Word-Files und Verträgen, hat Schriftkram, so im weitesten Sinne. Dann ist es für den am Abend meist kein Ausgleich, wenn er eine Webseite programmiert, da sitzt er nämlich schon wieder vor dem Bildschirm, sondern indem er die Dachterrasse neu renoviert. Oder vielleicht Lego spielt. Also irgendwie was mit den Händen macht, was gestaltet. Ich habe so ganz viele Banker in meiner Kundschaft, in meiner Klientschaft, die gerne in den Wald gehen. Der eine ist Förster oder Jäger. Das gibt's wirklich. Das ist ein wunderbarer Ausgleich. Diametral stärker gegenüber kann die Sache nicht stehen zur Arbeit. Und genau dadurch wird sie erholsam. Weißt du? Ist also nicht Super. Die Fortsetzung der Arbeit, more of the same, sondern genau das Gegenteil. Und umgekehrt ist vielleicht für jemanden, der tagsüber sehr körperlich angestrengt arbeitet, das gibt's ja immer noch, ne, Straßenarbeiter, Postboten, Altenpfleger und so weiter, für die ist es vielleicht gar nicht so entlastend, jetzt noch ins Fitnessstudio zu gehen, auch für einen Spinningkurs. Es ist die Fortsetzung dessen, was sie sowieso schon machen. Sondern vielleicht ist es für die einfach total entspannt, ein Buch zu lesen oder eins zu schreiben. Ich habe eine Postbotin, die schreibt in ihrer Freizeit gerne Gedichte. Ist das nicht schön? Das ist genau das Gegenteil, weißt du? Der Postbotenjob ist ein körperlich anstrengender Job. Die muss viele Kilometer am Tag laufen und schwere Taschen tragen und so weiter. Hat so die Fahrrad dabei, aber im Prinzip muss die viel laufen. Und das Schreiben von Gedichten ist ein kreatives Tun bei einer Tasse Tee oder Kaffee im Sessel. So. Und das ist die Kunst des Ausgleichs, Yin und Yang. Wir sind beides, wir sind Gegensätze. Und wenn wir beiden Dingen etwas gerecht werden, dann kommen wir in eine Balance, dann gleichen wir uns aus. Das ist kluger Ausgleich. Da habe ich ein extra Kapitel zugeschrieben, weil mir das so wichtig war.
Also du kannst gerne auch noch mal kurz droppen hier, wann dein nächstes Buch rauskommt, damit die Leute
auch gerne... Was meinst du jetzt? Achso, das Gute Nacht Gehirn. Ja, genau. Da habe ich es drin geschrieben. Ja, genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 1.10. kommt es raus. 1. Okay. Oktober. Ja.
Also ich weiß ja, vielleicht auch Hintergrund, liebe Grüße gehen an Thoralf raus. Viele meiner Zuhörer haben mir auch deinen Podcast und deine Bücher empfohlen.
Ja?
Worauf ich auf dich gestoßen bin.
Das ist toll. Ja, genau. Der Podcast, der Gehirn gehört, der ist wirklich eine schöne Geschichte, den habe ich in der Corona-Zeit begonnen, eigentlich so, ich hatte von nichts eine Ahnung, ja, und ich wollte einfach so ein bisschen aus meiner Langeweile heraus so ein bisschen was über Welt von Geist und Gehirn erzählen. Und der ist so gut angenommen worden, dass wir mittlerweile eine riesige Followerschaft haben. Und es ist für mich auch so eine richtige Leidenschaft geworden. Ich mache den jeden Monat eine Folge, nur ganz lustig und was Spannendes aus der Welt der Neurowissenschaft. Und ja, macht mir große Freude. Also ich freue mich. Also vielen Dank an, wie heißt der, Thoralf?
Ja, Thoralf, liebe Grüße gehen raus an dich. Also,
herzlichen Dank, auch von mir.
Du hast auch der Wunschkandidat. Also ich kann den Podcast auch empfehlen. Ich habe ihn mir auch angehört in Vorbereitung und ich Chapeau.
Du machst das also.
Ich war das. Du, und du machst ja die Folgen allein. Ich stütze mich auf die Kompetenz von anderen Menschen. Du machst das Ding alleine, produzierst es alleine und das ist natürlich auch nochmal ein Monsteraufwand.
Ja, schon.
Ich habe gleich noch immer so einen persönlichen Teil, den muss ich mir gerade noch aufsparen für die Zeit. Ui. Und habe aber.
Na, setze ich mich mal besser.
Ja, kann sich gleich setzen. Bis jetzt sind fast alle lebend rausgekommen aus diesem Fragenpool. Aber vorher wollte ich einfach nochmal die Möglichkeit geben, dass wenn du jetzt sagst, naja, Mensch, Danny, jetzt bist du ein bisschen gesprungen in deinen Fragen. Aber es gibt so ein, zwei Themen.
Ja, gesprungen nicht. Du bist smooth geglitten. Geglitten.
So. Von der Klippe geglitten.
Alles gut.
Aber gibt's noch so ein Thema, wo du sagst, das ist mir irgendwie noch total wichtig, das würde ich gerne adressieren, das würde ich platzieren, das kam mir jetzt ein bisschen inhaltlich zu kurz.
Na, gar nicht. Das ist sehr schön. In der Summe waren viele gute Fragen. Ich freue mich, dass ich darauf mal antworten konnte. Ja, was mir wichtig ist, ich würde mir manchmal wünschen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung und die muss auch nicht stimmen. Aber ich habe ja seit 25 Jahren jetzt eine Stressambulanz. Zu mir kommen Menschen, die es eben gerade schwer haben. Ne? Und ich beobachte, dass so vielen Menschen in unserem Land momentan so ein bisschen so die Lust auf die Zukunft fehlt. Weißt du, so ein bisschen so der Mut und die Zuversicht. Wir haben schon darüber gesprochen. Von mir aus auch Optimismus. Man redet zwar drüber und die Zeitschriften sind voll davon und irgendwie jeden Tag gibt es irgendeine Sendung, die dann auch sagt, Ingo Zamperoni sagt nach jedem Tagesthemen, bleiben Sie zuversichtlich. Also, aber wirklich so im Gefühl der Menschen ist es nicht drin. Ich habe gerade eine Studie für die letzte Gehirn-Gehört-Folge gelesen. Da stand, oder wurde ermittelt in Deutschland, dass 87% der Eltern in Deutschland überzeugt davon sind, dass es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen selbst. Das finde ich unfassbar traurig. Also wir Deutschen waren ja nie bekannt für besonders viel Zuversicht. Aber ganz ehrlich, wo ist in diesem ganzen Gerede um die Zukunft die Lust hingegangen auf ein besseres Morgen? Das ist zum Teil, liegt es an den Medien, die sehr apokalyptisch über die Zukunft reden. Und damit beschäftige ich mich in der Wissenschaft schon seit vielen Jahren. Und das tut mir sehr weh, das tut mir sehr leid, weil ich eben weiß, und jetzt wiederhole ich nochmal das, was ich eingangs sagte, dass eine gute Aussicht auf eine bessere Zukunft eine der größten Kraftquellen des Menschen ist. Und das, was ich mit meinen bescheidenen Mitteln versuche, als Psychiater meinen Patienten zu geben, müsste auch die Politik schaffen, wie ich finde, für die Bevölkerung, wenn sie sie mitnehmen will auf den Weg der Veränderung. Also ein Bild von einem besseren Deutschland zu zeichnen, sodass möglichst viele mitgenommen werden auf dem Weg. Und das fehlt mir. Da ist zu wenig Fantasie, zu wenig Kreativität, zu wenig Aufbruchsstimmung, zu viel Klein-Klein. Das tut mir einfach manchmal weh. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das hinbekommen besser, denn wir sind ein tolles Volk. Wir sind ein starkes Volk. Wir haben unfassbar kluge Menschen. In der Grundlagenforschung kann man das auch beweisen. Man reißt sich noch um uns in dieser Richtung. Das ist so. Nur wir stellen unser Licht immer so unter den Scheffel. Ne? Wir reden uns selber immer so runter. Und das ist, bräuchte es nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, ich komme zum Schluss, ich rede so lange, gell? Würde mir einfach wünschen, dass wir da mehr an uns glauben und mehr über die gelingenden Geschichten reden, die wir eigentlich jeden Tag da draußen schreiben.
Ja, wie hat ein unbekannter Neurowissenschaftler mal gesagt, da wo die meisten Menschen einen Frontallappen haben, haben die Deutschen einen Jammerlappen.
kommt mir bekannt.
nein, aber ich freue mich, morgen zum Beispiel zum Gespräch wird Christian Schwedler sein mit seinem neuen Buch Be Brave. Vera Starker hat ein tolles Buch geschrieben zum Thema Zuversicht. Also ich glaube, wir dürfen da gesamtgesellschaftlich wieder nach vorne schauen und was bewegen. Ich glaube, da gibt es viel zu bewegen und viel zu tun. Von daher danke nochmal auch für diesen wichtigen, optimistischen Appell. wenn man retrospektiv guckt, ist es alles nie so schlimm gekommen, wie man gesagt hat. Von daher nicht ablenken lassen, zuversichtlich sein. So,
genau.
Und jetzt habe ich noch, wie angedroht, ein paar persönliche Fragen.
Hui.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Naja, also ich bin schon glücklich, dass ich den Mut hatte, doch nochmal vorne anzufangen. Ich habe ja eine Facharztausbildung abgeschlossen, ich war Neurologe, ne? Habe dann eine Oberarztstelle ausgeschlagen, sogar eine leitende Oberarztstelle, um nochmal ganz von vorne anzufangen, nochmal eine zweite Facharztausbildung zu machen in Psychiatrie und Psychotherapie. Und das war aus finanzieller Sicht natürlich erstmal dumm, wenn man so will, ja. Und man hätte sozusagen, wenn man nur die Karriere oder das Hamsterrad, was du eben so schön skizziert hast, vor seinem geistigen Auge gehabt hätte, hätte man schneller vorankommen können. Aber jetzt ernte ich die Früchte dieser etwas mühevollen Saat, ne? Weil ich jetzt zwei Facharztausbildungen habe, beide mit dem Gehirn, also Neurologie und Psychiatrie, und jetzt genieße ich die Vorteile. Also deswegen bin ich da stolz, dass ich da auch mein Bauchgefühl gehört habe. Und ein bisschen stolz bin ich natürlich, dass ich meine Professur geschafft habe. Das ist ja in der Medizin oft ein langer Weg. Man muss habilitieren und dann muss man die gleiche Forschungsleistung nochmal schaffen, um eine Professur zu bekommen. Und das machen wir Mediziner ja alles neben unserer klinischen Arbeit. Nicht alleine nur die Wissenschaft, sondern immer nur nebenbei. Und da fehlte mir oft, das gebe ich zu, so ein bisschen Disziplin da durchzuhalten, weil ich zu der Zeit auch schon viele Bühnen bespielt habe und so ein bisschen schon auch geschrieben hatte. Aber ich habe durchgehalten und ich habe die Professur und da freue ich mich natürlich sehr.
Stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Oh, da gibt's viele. Wie lange ist der Podcast noch?
Bestimmst du.
ich würde gerne nochmal einen Segelschein machen. Oder meinst du beruflich?
Nee, ich finde das ganz offen. Ja.
Beruflich, weiß ich, kann ich nicht mehr viel erreichen. Da will ich natürlich weiterhin versuchen, gute Bücher zu schreiben und so und für meine Patienten da zu sein. Aber was jetzt die berufliche Ausbildung anbelangt, bin ich soweit abgeschlossen. Tatsächlich habe ich aber noch ein paar Ziele privater Natur. Also ich würde gerne einen Segelschein machen, das ist jetzt nichts Großes, aber das trage ich irgendwie seit Jahren vor mir her. Bisher habe ich nur den Motorbootführerschein geschafft. Mal gucken, ob ich das noch draufsetze. Und ich möchte wieder mehr Zeit für Musik haben. Ich komme ganz ursprünglich aus der Musik. Ich habe damit mein Geld verdient, war früher Schlagzeuglehrer ein paar Jahre. Und das ist dann durch die ganzen beruflichen Kram in sozusagen den Hinterkopf gerutscht. Und jetzt habe ich mir vor einem halben Jahr wieder ein Schlagzeug gekauft. Das steht im Keller und seitdem übe ich wieder fleißig. Vielleicht nur eine Midlife-Crisis, ich weiß es nicht. Aber es macht mir große Freude und dafür möchte ich noch ein wenig mehr Zeit haben.
Sind das, ich frage im Sinne der Wohngemeinschaft, elektrische Drums
oder sind echte? Ja. Es ist elektrisch und es steht trotzdem in einem schallisolierten Raum, weil man hört auch das Elektrische natürlich, das ist ja Gummi, auf das man haut. Ne? Aber bisher gab es noch keine Anzeigen von der Polizei, also es scheint nicht gehört zu werden.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ob ich drei Bücher jetzt Stante Pede nennen kann, weiß ich nicht, aber eins ganz sicher von Isaac Asimov, einem russischen Autor, der ein Buch geschrieben hat über die Expansion der Menschheit. Es war unglaublich spannend, ein historischer Abriss über die Erforschung des Himmels und der Erde, angefangen von den ältesten Kulturen unseres schönen Planetens bis heute. Das hat mich damals, ich habe es als junger Bursche gelesen, ich hatte noch kein Abitur, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, weil es mir gezeigt hat, wie toll es ist, dass wir unsere Grenzen immer wieder ein bisschen hinaus verschieben können. In allen Bereichen der Wissenschaften, Chemie, Biologie, Medizin, Psychologie, aber natürlich auch Bauingenieurswissenschaften, Verfahrenstechnik und so weiter. Und das ist kennzeichnend für unsere Spezies, vor Herausforderungen zu stehen, und Lösungen dafür zu finden oder Antworten auf Fragen zu finden und die Grenzen etwas zu verschieben. Das hat uns neben dem Wissen auch einen unglaublichen Fortschritt gebracht. Und das war damals schon, das glaubst du oder nicht nur die Geburtsstunde meines Interesses an Wissenschaft, sondern auch ein Stück weit hat mir das auch damals schon Zuversicht gegeben. Der Mensch kann Probleme finden. Wir können Dinge verbessern. Wir werden dadurch angetrieben, da rauszugehen, unsere Frau zu stehen, unseren Mann zu stehen und die Welt praktisch jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Das ist was ganz Tolles. Und das haben wir auch heute noch. Wir reden zwar nicht drüber, in den Talkshows oder in Zeitungen reden wir stattdessen eher immer nur von Weltuntergang und Abschwung. Aber wir haben diesen inneren Antrieb auch heute noch. Und das hat mich damals schon sehr fasziniert. Deswegen würde ich dieses Buch nennen. Mhm.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Glaubenssätze, die mich zum Erfolg geführt haben, war sicherlich einer, der sagt, wer offen ist und neugierig bleibt, wer Lust hat, die Welt zu entdecken, der begünstigt Zufälle, die in irgendeiner Weise belohnen. Unser menschliches Glück besteht nicht in der Abkehr von den Dingen, sondern in der Hinwendung zu den Dingen. Und das hat mich früh positiv beeinflusst. Immer wieder rauszugehen, neue Situationen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen, andere Bräuche. Ich liebe es, die Geschichten meiner Patienten zu hören. Ich notiere mir da auch viel bei, weil ich daraus ganz viel lerne für mich. Und je offener und entdeckungsfreudig ich bin, desto mehr Türen gehen auch auf im Leben. Das hat mich immer schon sehr geprägt. Das würde ich, glaube ich, nennen als Glaubenssatz, der mich positiv beeinflusst. Ja. Glaubenssätze, die mich negativ beeinflusst haben. Puh, du stellst mir Fragen. Da bräuchte ich vielleicht noch 2-3 Tassen Wein. Und das vielleicht fällt mir gleich noch einer ein.
Von mir aus gern, aber ich glaube, du bist da zeitlich limitiert. Das heißt, wir überspringen die Tassen Wein.
Alles gut, ich rede mich nicht raus. Ich weiß wirklich gerade keinen Glaubenssatz. Aber vielleicht kommt der später noch. Ja.
Den lasse ich nachwirken. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Aus meiner Kindheit? Mhm. Ja. Ich habe ein Foto aus der Kindheit meiner Kinder, sozusagen, ja. Das hätte ich sofort nennen können, aber aus meiner Kindheit Lieblingsfoto ist ein Foto aus meiner Kindheit, was ich so besonders gerne mag. Ja, also es gibt eine Fotoreihe. Gilt das auch?
Ja.
Fotoreihe, die meine Mama gemacht hat, von mir in unserem Garten, im Abstand von 3, 4 oder 5 Jahren zu den verschiedenen Stadien meines Lebens. Also als junger Bursche mit seiner ersten Brille, die übrigens schrecklich aussah. Also kein Wunder, dass mich niemals ein Mädchen angesprochen hat damals. Dann, als ich Abitur machte, als ich die erste Tanzstunde machte, das war nach dem Abitur, bei mir war es sehr spät. Und dann, als ich ins Studium kam. Also ich weiß nicht, 5 oder 6 Stationen meines jungen Lebens, immer an der gleichen Stelle, exakt der gleichen Stelle des Gartens fotografiert, mit den jeweils damals modischen Accessoires, die man so trug. Ja? Du erinnerst dich in den 80er Jahren, da sie heute für echt verschämt. Egal, aber es ist im Nachhinein natürlich lustig. Und das ist, glaube ich, so meine Lieblingsfotoreihe. Ja. Aber die brauchst gar nicht fragen, die werde ich nicht posten.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Im Kino. Weil ich es liebe, in Geschichten zu versinken, ohne abgelenkt zu sein. Und das gelingt mir in einem großen, dunklen Raum mit großen Leinwand und tollem Sound immer ganz gut. Da vergesse ich alles um mich herum. Deswegen ist Kino, spielt für mich eine große Rolle. Die Berge in der Natur, noch lieber als die Küste oder Skifahren, also das Wandern in den Bergen, das ist etwas, was mich wahnsinnig runterbringt und was ich so oft wie möglich es geht mache, dann auch ohne Kopfhörer. Sondern einfach nur mit mir allein sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Am liebsten gehe ich alleine wandern. Und drittens die Musik tatsächlich. Ne? Wenn ich Musik mache, ich habe ein bisschen Klavier gespielt, ein bisschen Gitarre, aber vor allen Dingen eben viele Jahre Schlagzeug. Und immer wenn ich Musik mache, dann betrete ich auch ein Paralleluniversum. Ja.
Jetzt die meiner Meinung nach anspruchsvollste Frage. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, Erkenntnisse waren es nicht. Das waren eher so zufällige Erlebnisse. Das sagte ich ja, glaube ich, eingangs unseres Podcasts schon. Also dieser neurologische Untersuchungskurs zum Beispiel, der mich so fasziniert hat, dass ich mich entschied, diese Richtung einzuschlagen. Aber dann kamen auch noch andere Dinge dazu. Ich habe nicht in Regensburg studiert, da lebe ich jetzt. Also da war ich nur im letzten Jahr meiner Ausbildung. Aber eigentlich habe ich in Halle studiert, das in Sachsen-Anhalt. Selber komme ich aber aus dem Rheinland, also bin da so ein bisschen rum. Und bin dann nach Regensburg gewechselt. Und dort hatte ich das große Glück, dass ich sehr schnell an eine Arbeitsgruppe Anschluss fand, die sich mit Kopfschmerzen befasste. Das war damals noch ein relativ junges Gebiet innerhalb der Neurologie. Und da konnte ich sehr schnell wissenschaftlich Fuß fassen, habe auch ein paar ganz gute Dinge publizieren können, dann auch so ein paar Preise gewonnen und mein erstes Fachbuch geschrieben, also furchtbar langweilig zu lesen übrigens, kann ich keinem empfehlen. Ein Buch halt über Kopfschmerzen, aber für Ärzte, von einem Arzt für Ärzte. Aber es war natürlich trotzdem für mich als junger Assistenzarzt unglaublicher Erfolg. Da war ich total stolz und so. Und das waren so Dinge, die mich so ein bisschen bewegt haben, motiviert haben. Also ich würde es nicht Erkenntnisse nennen, sondern das waren so Wegpunkte, die mir so eine gute Leitplanken gegeben haben. Und insofern bin ich da, wo ich bin, jetzt auch sehr glücklich hingelangt.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Oh, da gibt es auch ganz viele. Also von den alten griechischen Philosophen schon mal nicht Sokrates, weil der macht, würde mich verrückt machen mit seiner ständigen Fragerei. Aber mit Aristoteles. Das fände ich irgendwie, weil der konnte, glaube ich, auch zuhören und hat eigentlich ständig dazwischen geredet. Das würde mich sehr interessieren. Ich würde sehr, sehr gerne außerdem mit, es gibt so, also es sind überwiegend Philosophen tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, mit denen ich gerne mich unterhalten würde. Aber da gibt es natürlich viele, so Immanuel Kant. Wahrscheinlich würde das Gespräch natürlich nicht mal ansatzweise auf Augenhöhe stattfinden. Ich überfordere mich oder ich sage mal, ich überschätze hier meine geistigen Fähigkeiten. Aber trotzdem wäre es natürlich spannend, mit ihm zu reden über Vernunft und über Moral und vielleicht über das, was in dieser Welt passiert. Also am liebsten würde ich mich im Jahr 2025 mit ihm treffen in irgendeinem deutschen Café und über die Jetztzeit reden. Ich glaube sogar, dass er gute Antworten auch für uns jetzt geben könnte. Also ja, das wären so Dinge, die mir spontan einfielen von den Menschen, die bereits gestorben sind. Ja. Philosophen. Aber durchaus kann ich mir auch vorstellen, mit den ein oder anderen Musikern zu sprechen, weil das, wie gesagt, die Musik ist ein Thema, die für mich immer wichtig war. Und ich mag Musiker, es sind für mich ganz besondere Menschen, ganz besondere Künstler, von denen ich heute noch viel lerne, wenn ich ihnen zuhöre, wenn ich sie beobachte bei ihrem Tun. Also auch Künstler sind für mich eigentlich unheimlich spannende Menschen, die einen ganz interessanten Blickwinkel auf die Welt haben, die uns Wissenschaftlern oft fehlen. Insofern finde ich Gespräche immer sehr bereichernd aus dieser Perspektive. Mhm.
Noch drei Fragen, dann hast du mal durch. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich würde meinem jugendlichen Ich raten, eigentlich nichts anders zu machen. Ich überlege jetzt gerade, weil ich nichts Falsches sagen will. Ich finde jetzt spontan, Gott sei Dank, nichts, was ich so sehr bereue, dass die Unterredung eine Warnung wäre. Ich würde, glaube ich, viel von dem wiederholen. Vielleicht würde ich tatsächlich raten, das Musikinstrument nicht ganz aufzugeben. Es hatte bei mir 20 Jahre zu wenig Platz. Das würde ich vielleicht rückblickend anders machen. Aber im Großen und Ganzen war der Weg gut, so wie er war. Und ich glaube, ich würde einfach meinem Jugendlichen ich sagen, tu das, wo nach dir der Sinn steht. Hör auf deinen Bauch. Bauchentscheidungen sind nicht immer richtig, aber sie sind stimmig. Und meist ist es gut, auf die innere Stimme zu hören. Denn die Entscheidungen, die wir treffen, aus dem Bauch heraus, sind die, die für uns subjektiv meist dann auch am tragfähigsten sind.
Schön, dass du nochmal so eine Schleife aufmachst, wofür wir eine ganze Podcast-Staffel machen könnten, nämlich zum Bauchgefühl. Ja. Ich gehe nicht drauf ein. Ich gehe nicht drauf ein, auch wenn es total spannend wäre. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ach, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, nicht die Frage am Ende eines Lebens, was ich erreicht haben will. Denn diese Erfolge, die verblassen alle. Machen wir uns das doch ehrlich. Das, was wir erreicht haben, ist spätestens ein Jahr nach unserem Tod vergessen. Oder 5 Jahre. Wer kräht noch danach? Eigentlich möchte ich was anderes, wenn ich älter bin. Ich möchte A, glaube ich, wissen, dass ich ein guter Papa war für meine Kinder, die ich wirklich über alles liebe. Ich würde mir wünschen, dass meine Frau nicht bereut, mit mir zusammen zu sein und auch im hohen Alter noch sagen kann, du Schatz, du bist derjenige, den ich immer wollte. Und es war gut, dass wir uns kennengelernt haben. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich wünsche mir, dass ich genug viele Freunde habe, mit denen ich meinen Lebensabend genießen kann und unterm Strich noch viel erleben darf, dass ich so am Ende meines Lebens zurückblicken kann auf ein reichhaltiges, vielfältiges Leben mit vielen Erfahrungen. Ob ich dabei was erreicht habe, ist, glaube ich, je älter ich werde, umso unwichtiger. Aber ob mein Leben reichhaltig war, das glaube ich, diese Frage werde ich mir, glaube ich, stellen. Und ich hoffe, dass ich es noch ein bisschen anreichern kann.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich nutze einen Spruch sehr gerne. Der könnte auch eine schöne Antwort hier auf deine Frage sein. Und der lautet, das Gehirn ist kein Stück Seife. Der häufige Gebrauch nutzt es nicht ab. Möchte ich sagen. Wir können alle viel mehr aus uns machen, wenn wir wollen, wenn wir uns trauen, in die Welt zu gehen, neugierig sind, auf Entdeckungsreise gehen, neue Dinge üben, probieren, versuchen, die Welt erobern. Das versuche ich meinen Kindern als Botschaft mitzugeben. Ich versuche mich selber auch immer wieder daran zu erinnern. Und dann entwickelt sich unser Gehirn. Es bleibt flexibel, neuroplastisch. Mit etwas Glück erhält es sogar Gesundheit, vor allen Dingen eben aber auch Zufriedenheit. Und insofern ist das so ein Credo, was mir sehr hilft. Rausgehen und aus sich an seinem Leben viel machen, viel genießen und viel kennenlernen.
So, und wenn ich es richtig verstanden habe, wirst du jetzt auch gleich rausgehen und das Leben genießen. Und von daher sind das wunderschöne Abschlussworte.
Ich werde jetzt gleich mit meiner Tochter etwas Zeit verbringen und heute Abend werde ich ein bisschen trommeln.
Von daher, lieber Volker, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige, inspirierende und bereichernde Gespräch über Stress,
ja, sehr gern.
Über Gehirn.
War mir eine Freude.
Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, vielen Dank an alle. War wunderschön. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.